Hallo und willkommen zurück bei Next Chapter Chats.
Heute dreht sich alles um die Frage, was sind Page-Turner und wie beeinflussen Schreibstile diese?
Next Chapter Chats.
Ich bin Laura.
Ich bin Sophie.
Und für den Anfang der Folge dachte ich, gucken wir mal wieder auf unsere letzten beiden Lesewochen. Fang doch einfach an. Was hast du so die letzten beiden Wochen lesetechnisch gemacht?
Also shame on me und leider nicht viel. ich lese immer noch War and Queens. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie lange. Aber mir ist der Einstieg ein bisschen schwer gefallen. Also ich habe 400 Seiten gebraucht, um wieder in die Story einzufinden, weil der dritte Teil halt schon ein bisschen länger her ist und was da so passiert. Und alles war ein bisschen, ja,
lange her.
Ja, ich habe ein bisschen gebraucht. Aber mein Ziel ist es, dann jetzt Ende der Woche beendet zu haben. Wird wahrscheinlich nicht klappen, weil ich habe noch viel vor. Aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen und ich will mir die Zeit unbedingt dafür nehmen.
Ja.
Weil ich nämlich wissen will, wie es ausgeht.
Bin ich auf jeden Fall auch schon gespannt drauf. Habe ich mir nämlich vorgenommen, jetzt als nächstes anzufangen, weil wir es ja auch als Buddy-Read lesen. Bin jetzt bis jetzt noch nicht dazu gekommen, deswegen ich fange heute auf jeden Fall an. Ansonsten habe ich auch nicht so viel gemacht. Also ich schließe mich dir da total an. Ich habe nur The Wild Kingdom gelesen von Holly Renee. Genau, da findet ihr auch auf TikTok und Instagram eine Rezi zu, falls es euch interessiert. Und ansonsten habe ich noch ein Hörbuch gehört, da war ich ein bisschen produktiver. Da habe ich jetzt nur noch eine halbe Stunde ungefähr übrig. Das ist The Sweetest Oblivion von Danielle Laurie.
Ja, also, sag mir was.
Ja, und ich sage dir, es ist gut. Es ist wirklich gut, aber da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Genau, und ansonsten hat sich ja auch was Krasses in der Lesewelt ergeben.
Genau, sogar ZDF heute hat darüber berichtet. Und zwar geht es um Onyx Storm von Rebecca Yarros. Ja. Und weil das Buch hat sich innerhalb von einer Woche 2,7 Millionen Mal verkauft in den USA.
Das ist heftig.
Und das ist der erfolgreichste Erwachsenenroman seit 20 Jahren. Und ähnliche Erfolge gab es im Kinder- und Jugendbuchbereich. Das war damals Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ist jetzt auch schon eine Weile her.
Ja, ich kann sagen, ist auch schon ein Weilchen her, ne?
Und der wurde innerhalb von 24 Stunden 8,3 Millionen Mal verkauft.
Also auch
finde ich persönlich ultra krass, 8,3 Millionen.
Also man muss sich das mal vorstellen, ne? Innerhalb von 24 Stunden.
Das ist schon also eine Knackerzahl.
Ja.
Und passt auch als Überleitung sehr gut zu unserem Thema für diese Folge, denn der Heiligtümer des Todes war der letzte Teil von Harry Potter und jeder wollte unbedingt wissen, wie diese Geschichte ausgeht.
Und jetzt wahrscheinlich dann auch wieder bei Onyx Storm, weil sonst kann ich mir auch diese Verkaufszahlen nicht erklären, dass unbedingt jeder wissen wollte, wie geht's weiter, wie geht's aus. Und damit sind wir dann beim Thema der heutigen Folge.
Genau, weil was macht Page-Turner aus? Ja, ab der ersten Seite möchtest du unbedingt wissen, wie diese Geschichte weitergeht und wie es zu Ende geht und warum Dinge so sind, wie sie sind. Und dass du dem allen irgendwie so auf den Grund gehen möchtest. Und
du eigentlich auch am liebsten gar nichts anderes machen willst, als unbedingt dieses Buch lesen. Du sitzt so um 3 Uhr nachts noch da und denkst dir so, eigentlich muss ich morgen aufstehen. Eigentlich muss ich in 4 Stunden klingelt mein Wecker. Aber ich will noch ein Kapitel lesen, weil ich kann es einfach nicht aus der Hand legen.
Ja.
Ja. Und zum Einstieg in das Thema haben wir was Kleines vorbereitet. Wir nennen es Rate den Page-Turner. wir lesen euch jetzt ein kleines Zitat vor und ihr könnt mal in den Kommentaren mitraten, was es für ein Page-Turner ist, was ihr denkt, was es ist. Und am Ende der Folge werden wir dann auflösen. Genau. Willst du das Zitat einfach mal vorlesen?
Ja, ich lese das Zitat einfach mal vor. Mr. und Mrs. Dursley im Legusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar.
Was könnte das wohl für ein Page-Turner sein?
Genau.
Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, nochmal zurück zum Thema, was ist ein Page-Turner? Wir haben es ja jetzt kurz angesprochen. Was ich noch ganz interessant finde, ist so der Punkt, dass ein Page-Turner ja auch nicht nur eine Richtung hat. Also es muss jetzt zum Beispiel nicht nur Action und Spannung sein oder nur emotional so. Also es geht in verschiedene Richtungen. Also die Hauptsache ist, es spricht dich an. Es, zum Beispiel bei einem Romance-Book, es spricht, ist total emotional geschrieben, spricht dich emotional an. Oder bei einem Thriller, es ist total actionreich und ja, hat total viel Spannung und spricht dich an und catcht dich einfach so sehr, dass du es halt einfach ja, nicht aus der Hand legen kannst und einfach bis zum Ende wissen willst, was genau passiert.
Genau, und das ist halt die Gemeinsamkeit. Also genreübergreifend, du willst einfach wissen, wie diese Geschichte zu Ende geht, was passiert, was mit dem Protagonisten passiert, was sonst alles passiert. Ja, und das halt eigentlich schon ab der ersten Seite.
Und ich finde, da kommt es auch gar nicht so drauf an, wie es also wie es direkt geschrieben ist. Also ob es jetzt total mit vielen Details geschrieben ist, ne, und total irgendwie analytisch, keine Ahnung, bei einem Thriller zum Beispiel, oder ob es einfach total leicht geschrieben ist und leicht zu lesen ist. Worauf es allerdings doch ankommt, finde ich, sind Schreibstile. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil, nämlich von Page-Turnern und Schreibstilen. Mhm. Es gibt nämlich ja verschiedene Erzählperspektiven und ich finde, ja, die beeinflussen dann doch schon sehr das Leseverhalten, halt eben, ob es einen anspricht oder nicht. Und wir haben jetzt mal so die, ja, die vier
häufigsten
Erzählperspektiven rausgeschrieben und machen jetzt hier ein kleines
Crashkurs.
Genau, Next Chapter Chats Crashkurs zum Thema Erzählperspektiven.
Ich starte direkt einfach mal rein, und zwar mit dem auktorialen Erzähler oder umgangssprachlich auch allwissender Erzähler genannt. Kennt alle Gedanken und Gefühle der jeweiligen Figuren, kann die Geschichte kommentieren oder so Vorausdeutung angeben. Was so ein kleiner Nachteil ist, ist, dass es halt sehr distanziert geschrieben ist und dass so emotionale Nähe zu den Charakteren halt nicht wirklich nicht vorhanden so ist. Ein Beispiel dazu wäre zum Beispiel Herr der Ringe.
Ja, genau. Die zweite Erzählperspektive wäre der personale Erzähler. Genau, dabei wird eben aus der Sicht von einer oder weniger Figuren geschrieben und erzählt. Es gibt direkte Einblicke in die Gedanken und die Gefühle der Figur und der Leser erfährt eben nur, was diese Figur halt eben auch wahrnimmt. Und gute Beispiele oder Beispiele dafür, die wir auch selbst in der letzten Zeit gelesen haben, wären zum Beispiel Caraval und Belladonna. Wobei man sagen muss, bei Belladonna bleibt es eigentlich immer so, ja, doch ziemlich gleich. Bei Caraval ändert sich das so ein bisschen mit den nächsten Teilen. Also wir haben bei Caraval eben diesen personalen Erzähler und später ändert sich das dann in dieses multiperspektivische Erzählen, was jetzt auch gleich kommt.
Genau, davor haben wir noch den Ich-Erzähler, was, glaube ich, so mit einer der beliebtesten Erzählperspektiven ist, weil es ist subjektiv und persönlich. Die Geschichte wird halt nur aus einer Sicht geschrieben, also nur aus der Sicht vom Protagonisten. Und diese Unmittelbarkeit macht das halt so toll. Also der Leser ist halt direkt mit eingebunden und sehr stark auch in die Gefühlswelt eingebunden von der Figur. Und das führt halt zu so einer gewissen Begrenzung. Also der Leser weiß nur das, was der Erzähler weiß oder der Protagonist weiß. Und das eröffnet da ganz viele Möglichkeiten, wie die Geschichte so ihren Lauf nehmen kann. Oder wie halt zum Beispiel auch Plot-Twists entstehen können. Weil wenn du da einige Sachen halt nicht weißt und die dann aufgedeckt werden können, dadurch, dass es nur aus der Sicht vom Protagonisten geschrieben ist, ist das halt für den Leser halt sehr welterschütternd zum Teil.
Die Plot-Twist-Quote ist einfach höher, sag ich mal, als bei anderen Erzählperspektiven sozusagen.
Genau, Beispiel dafür wäre jetzt halt Blood and Ash, haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen, und Thema Plot-Twist. Welterschütternd würde ich das einfach nennen.
Ja, ich war wirklich geschockt. Also gerade im ersten Teil, das war wow.
Genau, und das ist halt die Besonderheit von der Ich-Perspektive gewesen, weil sie ist halt aufgewachsen mit dem Wissen, das sie hat, und hat es uns quasi mit vermittelt und wir haben gesagt, das ist jetzt richtig.
Genau, das ist die Realität.
Ja.
Und dann mit dem, was sie dann erfahren hat, haben wir es auch erst erfahren und waren dann auch so, warte, alles, was ich gerade die letzten 500 Seiten gelesen habe, war einfach falsch.
Ja.
So, ja. Und man fühlt dann auch so richtig mit.
Ja, also das war sehr krass.
Also wie ihr seht, wir mögen die Erzählerperspektive. die vierte Perspektive ist die multiperspektivische, das multiperspektivische Erzählen. Dabei hat man einfach mehrere POVs oder halt meistens zwei. Das kommt vor allem in Romance-Books immer vor, dass man eben ihre Perspektive und seine Perspektive hat. Es gibt halt so ein dynamischeres Bild ab, weil man eben, wie gesagt, zwei Blickwinkel auf dieselbe Geschichte hat. Eben nicht so wie beim Ich-Erzähler, dass man halt eben nur eine Seite der Geschichte kennt. Und ja, man erfährt halt, wie gesagt, auch einfach mehr, weil man eben, ja, verschiedene Sichten auf die Geschichte hat. Das ist halt, wie gesagt, eigentlich in fast allen Romance-Books so. Also in
mir
allen,
fällt dir spontan keins ein, wo es nicht so ist.
Alle, die ich, glaube ich, auch in letzter Zeit gelesen habe, waren immer mit zwei POVs geschrieben. Mm. Ja, aber da finde ich es dann auch wieder gut in Romance-Books. Also ich finde, da finde ich es auch ganz cool, wenn das so aus zwei Perspektiven geschrieben ist.
Genau, und die Erzählperspektiven lassen sich halt auch kombinieren. Also gerade, also sämtliche Erzählperspektiven lassen sich mit den multiperspektivischen Erzählen kombinieren. Mhm. Also sei es aus der Ich-Perspektive geschrieben und es ist dann aus seiner und ihrer Perspektive geschrieben. Ja. Oder wie jetzt halt zum Beispiel bei Caraval, beziehungsweise beim letzten Teil von Caraval, ist es halt der eher, also der personale Erzähler, aber halt auch mit dem multiperspektivischen Erzählen kombiniert. Was ja auch ganz viele tolle Blickwinkel zustande gebracht hat. Ja.
Also es ist wirklich interessant, wie sich so auch damit spielen lässt. Und wir haben dazu auch eine kleine Umfrage gestartet. Genau, und haben jetzt mal die Ergebnisse, die wir jetzt mit euch teilen. Das war die erste Umfrage, war der auktoriale Erzähler versus der Ich-Erzähler. Und das war eigentlich ziemlich eindeutig.
Was ja auch unsere Meinung bestätigt.
Genau, was auch das bestätigt, was wir eben schon gesagt haben. Also der auktoriale Erzähler hatte 14% der Stimmen. Und der Ich-Erzähler 86% der Stimmen. Ich glaube, das ist ein sehr eindeutiges Ergebnis. Aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, weil ich mag den Ich-Erzähler oder die Ich-Erzähler-Perspektive halt eben auch eigentlich so mit am liebsten. Mhm. Weil, ja, ich finde, man ist da einfach viel näher an der Geschichte dran und man ist da viel mehr eingebunden.
Ja.
Ja.
Viel, nee. Ja. Ja. Also ich finde es auch toll.
Ja, dann die zweite Umfrage.
Genau, die war dann zwischen dem personalen Erzähler und dem multiperspektivischen Erzähler. Und es war schon eindeutig, aber sehr viel knapper als bei der letzten Umfrage. Und zwar hat der personale Erzähler 58% erreicht und der multiperspektivische Erzählweise 42%.
Wobei ich da tatsächlich eher auf der Seite vom multiperspektivischen Erzähler bin. Ja, weil ich das eigentlich doch, also im Gegensatz zum personalen Erzähler, dann doch eher so dieses, ja, aus der Innensicht, ne, und von dem, dieses Ich-Erzähler oder so, und aber trotzdem mit beiden POVs, damit man eben noch mal ein bisschen mehr diese Dynamik hat.
Ja, ja. Also ich bin da tatsächlich auf der Seite der Mehrheit.
Ja.
Ich finde Personalerzähler, also ich habe so viele gute Bücher gelesen, wo das halt so war, wie beispielsweise Mohnblumensage.
Again.
Sehr gerne drüber. Ja, oder halt zum Beispiel auch Caraval fand ich halt auch toll, dass das so geschrieben gewesen ist. Weil ich weiß nicht, das hat ein, also trotzdem, also auch wenn es nicht aus der Ich-Perspektive war, richtig mit in die Welt reingenommen und ja, ich fand das toll.
Ich muss sagen, bei Caraval, also ich fand es mega gut geschrieben, aber ich musste mich auch erst dran gewöhnen tatsächlich, dass es eben aus dieser personalen Erzählersicht geschrieben war. Das hat kurz so gedauert, aber als ich dann drin war, war es dann auch gut.
Genau, und es sind nicht nur Erzählperspektiven wichtig, sondern auch in welcher Zeitform erzählt wird. Und dazu hatten wir auch eine Umfrage gemacht, die sehr, sehr eindeutig ausgegangen ist. Also die drei Zeitformen, die es sich hier dreht, sind Präsens, Präteritum und Perfekt oder Plusquamperfekt.
Was das auch für ein Wort
Mal,
ist,
ja, ich das letzte Mal in der Schule benutzt, bin ich ehrlich. Und es ging hauptsächlich eigentlich zwischen Präsens und Präteritum, also Gegenwart und Vergangenheit. Und da hat die Gegenwart gewonnen. Was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, ist, weil du bist halt mitten im Geschehen drin, es ist sehr nah und ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach, ja, du bist richtig mit eingebunden.
Ich weiß nicht, ich bin da schon wieder ein bisschen anderer Meinung tatsächlich, weil also ich würde sogar sagen, ich ziehe nicht das Präsens oder das Präteritum vor, sondern es kommt auch wieder auf die Story drauf an. Weil zum Beispiel bei Fantasy-Büchern mag ich das total gerne, wenn es halt eher so in der Vergangenheitsform geschrieben ist. Ich weiß nicht warum, aber das liest sich, finde ich, einfach angenehmer. Und man ist da so viel mehr dann in der Stimmung drin. Also ich weiß nicht, diese Vergangenheitsform trägt dazu auch nochmal ein bisschen mehr bei. Bei jetzt zum Beispiel so Romance-Books oder Dark Romance bin ich dann doch eher auf der Seite von, okay, wir schreiben es hier in der Gegenwart, weil es halt auch gerade aktiv passiert und du dann aktiv dabei bist. Ich kann auch nicht genau erklären, warum, aber das hat einfach so was mit der Stimmung zu tun, mit dem Stimmungsbild. So bei dem, so dieses Vergangenheit, dieses Mystische, es ist irgendwann schon passiert. Und eben bei Romance, du bist jetzt halt gerade aktiv da drin in dieser süßen kleinen Welt. Und
Ja.
Deswegen, Aber ich kann verstehen, dass Perfect und Plusquamperfect tatsächlich mit 0% abgeschlossen
haben. Ja, weil, also mir fällt jetzt momentan auch also spontan keine Geschichte ein, wo das geschrieben wurde.
Mir auch nicht.
Weil, also es lässt sich halt unfassbar schwer lesen und das wäre für mich, also für mich wäre das halt zum Beispiel kein Page-Turner, wenn ich das in dieser Zeitform lesen würde, weil dann stockst du über jeden Satz und denkst so, Moment mal, was stand da jetzt genau? Und es ist halt nicht so flüssig.
Ja. In dem Zusammenhang, ich weiß zwar nicht, ob das gerade irgendwas damit zu tun hat, aber da haben wir uns letztens auch drüber unterhalten, mit diesem Dies.
Ah.
Weißt du, was ich meine, wenn die dann schreiben, ja, dies ist dann so und so geschehen und...
Nee, ich fand es besonders schlimm, und zwar war das bei Icebreaker, das habe ich nämlich letztens gelesen, das habe ich ganz vergessen. Wo wenn Personen vorgestellt werden, so, dies ist Lea und dies ist Hannes und dies ist diese und jener. Das ist
ganz schlimm, ne?
Also ich hätte gesagt, das ist halt der und das ist halt der. Also ich weiß nicht, ob das grammatikalisch jetzt halt falsch wäre, aber... Da bin ich halt drüber gestolpert und ich war so, Moment mal, dies?
Ja, aber ich finde es auch ganz schlimm. Also
ich glaube, in Fourth Wing war das
auch. Ich wollte gerade sagen, in Fourth Wing war das und in noch irgendeinem Buch, frag mich jetzt gerade nicht wo, aber immer wenn das drin vorkommt, denke ich mir so, warte mal, stopp, was war das gerade? Und dann stolpert man da drüber, weil sich das so unnatürlich anfühlt.
Ja.
Also es hat keinen natürlichen Schreibfluss, keinen natürlichen Schreibfluss, es ist so... Hä? Okay, was ist da jetzt gerade passiert?
Ja.
Ja, nee, finde ich komisch, wollte ich jetzt einfach nochmal kurz ansprechen.
Ja, hast du recht. Also so Lesefluss ist ja auch beim Page-Turner halt sehr wichtig. Und wenn du halt alle drei Sätze über irgendwelche komischen Sachen stolperst, macht das halt nicht mehr zum Page-Turner, auch wenn die Geschichte vielleicht spannend ist.
Ja, genau. Ja. Deswegen finde ich, Schreibstile spielen da schon eine große Rolle. Ja,
auf jeden Fall. Dann, was natürlich auch eine sehr große Rolle spielt, ist der Spannungsaufbau. Und da gibt es halt einen ganz klassischen Spannungsaufbau, was halt auch schon damals in den ganzen Dramen benutzt wurde. Und zwar ist das nämlich das Spannungsdreieck nach Freitag. Gustav Freitag. Ja, wir wollen ja ein bisschen Bildung.
Ja.
Und zwar ist das Ganze aufgeteilt in 5 Akten und ganz kurz erklärt, erster Akt ist die Einleitung, also was passiert, Worldbildung, einmal mal, ne, kurzer Blick reingelegt.
Auch Exposition genannt.
Dann der zweite Akt ist die Steigerung, also du kommst ein bisschen weiter in die Handlung rein, das nimmt alles so ein bisschen Schwung auf, die ersten komischen Sachen passieren, wo du fragst, Moment mal, was oder warum, ne?
Man nennt es auch das erregende Moment.
Genau. Der dritte Akt ist dann der Höhepunkt, also die große Erlösung oder was auch immer, Krieg, wie auch immer, was da passiert.
Man nennt es Peripetie.
Der vierte Akt ist dann wieder der Spannungsabfall, also wir gehen wieder runter, wo sich das dann anders so ein bisschen aufgelöst hat. Die große Spannung ist raus, du weißt, warum, was, wie so unbedingt passiert ist.
Das sogenannte retardierende Moment.
Genau, und der fünfte Akt ist dann halt die Auflösung. Also das bezieht sich jetzt halt zum Beispiel auf Reihen, die dann abgeschlossen sind oder Einzelbände, die abgeschlossen sind. Ansonsten nennt man das auch...
Die Katastrophe.
Genau, was dann heutzutage auch gerne Cliffhanger genannt wird.
Genau.
Was jetzt, fällt mir schon wieder ein, gerade Fourth Wing, jeder Band endet mit einem Cliffhanger. Du willst jedes Mal wissen, wie es weitergeht. Ja. Jedes Mal denkst du dir so, oh mein Gott, was? Ja. Direkt den nächsten Band. Dauert jetzt zwar noch 2 Jahre, aber...
Ja, das stimmt. Gerade auch Thema Cliffhanger, was ich richtig krass finde, sind die Sarah J. Maas Bücher, also zum Beispiel auch Reich der 7 Höfe oder auch, wenn wir da in Game of Thrones lesen, ich bin nämlich gespannt, ob das da genauso ist, weil die Frau, die schreibt wirklich in den letzten 100 Seiten die krassesten Cliffhanger, die ich in meinem Leben wirklich je gelesen habe. Und da endet das meistens auch in einer Katastrophe. Deswegen, das passt sehr gut, dass man das so miteinander eigentlich gut vergleichen kann.
Also es macht halt auch Sinn, wenn das Buch, also wenn du eine Reihe schreibst und die Bücher nicht spannend enden und du nicht wissen willst, wie es weitergeht, dann kauft ja keiner mehr die nächsten Bücher.
Ja.
Also.
Wäre ja auch doof. Ja.
Also es macht halt hundertprozentig Sinn und mich persönlich, ich finde Cliffhanger manchmal ultra nervig, gerade wenn du lange auf die nächsten Teile warten musst. Weil dann musst du das Buch erstens nochmal lesen, damit du weißt, was da eigentlich alles passiert ist und manchmal ist es dann doch sehr vorhersehbar. Wenn du dann weißt, so 100 Seiten und es kommt dann noch ein 3., 4., 5. Band oder sowas, du weißt, es wird nicht gut enden, sondern es wird irgendwas passieren. Ja. Und das macht es dann halt schon wieder irgendwie so voraussehbar. Ja. Und denke ich mir so, auf den letzten 100 Seiten ist alles gut. Moment mal, das kann eigentlich gar nicht sein. Da muss gleich noch irgendwas passieren. Und dann passiert halt obviously was. Du weißt zwar nicht unbedingt genau was, aber du weißt halt auf jeden Fall, dass halt noch was passiert.
Ja. Obwohl ich auch sagen muss, zum Beispiel bei Onyx Storm am Ende, also ich wusste, okay, irgendwas muss jetzt hier noch passieren, aber trotzdem war ich am Ende da gesessen und dachte mir so, was zur Hölle ist hier gerade bitte passiert? Das kann jetzt gerade nicht so aufhören. Vor allem, weil du gerade auch gesagt hast, dass man so lange auf die Reihen warten muss.
Ja.
Hier jetzt zum Beispiel der nächste Teil ja erst für 2027 geplant ist, wo ich mir so denke, 2 Jahre darf ich jetzt warten mit diesem miesen Cliffhanger in meinem Kopf. Und ja, deswegen kann ich das auch verstehen, wenn man so sagt, ja, Cliffhanger nerven schon ein bisschen.
Ja, ein bisschen schon. Ja, jetzt haben wir viel über so die Theorie gesprochen.
Genau.
Und jetzt möchten wir mal ein bisschen in die Praxis einsteigen. Und zwar hat jeder von uns eine Top-3-Liste mit den krassesten Page-Turner, die wir jemals gelesen haben. Und ja, vielleicht magst du einfach mal direkt anfangen.
Also bei mir ist es tatsächlich nicht die krassesten Page-Turner, die ich je gelesen habe, sondern ich habe das mal so ein bisschen anders unterteilt. Und zwar die ersten Page-Turner, die ich so gelesen habe. Da haben wir auch vorhin drüber gesprochen. Ich die ganze Zeit so, dieses eine Buch, ich weiß nicht, wie es heißt, es ist so ein Mädchen mit roten Haaren und die kann mit Tieren sprechen und er hat auch so einen Elefant und so. Und dann so viel, hä, du meinst Liliane Susewind? Und ja, genau das habe ich auch gemeint. Liliane Susewind von Tanja Stuna. Das war so mit, glaube ich, der erste Page-Turner, den ich wirklich so gelesen habe. Da habe ich auch alle Bände wirklich verschlungen als Kind. Also das war wirklich auch so eins der Bücher, die mich auch so zum Lesen damals gebracht haben.
Bei mir war das Sternschweif.
Ja.
und danach Harry Potter.
Und dann Harry Potter, ja.
Ja.
Ja, ich muss ja ganz sagen, shame on me, aber Harry Potter ist auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ne? Also ich habe die Bücher tatsächlich nie gelesen. Es ist... Ja, ich weiß, don't judge me, aber...
Doch, ich judge und zwar mit Recht.
Das war in so einer Zeit, da war ich einfach nicht so in
nicht
diesem
so drin.
Lesegame drin, muss ich sagen. Aber das nächste, was ich dann gelesen habe, was dann auch so das erste Buch war oder die erste Reihe war, die so ja in Richtung dieses Romance, Fantasy und so gegangen ist, das war die... Liebe geht durch alle Zeitenreihe, also Rubinrot, Saphirblau, Smaragdgrün.
Habe ich persönlich nicht gelesen, ich habe nur die Filme geguckt.
Fand ich so toll. Ich habe die, also bevor ich die Filme, habe ich wirklich die Bücher gelesen. Von Kerstin Gier, die hat ja auch Silber geschrieben, die Silberreihe geschrieben. Das war so das Ding früher bei uns, wo wir so gesagt haben, ey, man muss das lesen. Das war auch tatsächlich mein erstes E-Book, was ich damals gelesen habe. Deswegen, ich fand's toll. Das hat mich so richtig in dieses Romance-Fantasy-Game so ein bisschen eingeführt. Und dann hat das so angefangen. Jetzt gibt's kein Halten mehr, jetzt wird angefangen zu lesen. Genau. Und, ja, das waren so die Anfänge, sage ich mal. Und dann habe ich jetzt noch was Aktuelles, was ich jetzt so sagen würde, was so die letzten Page-Turner waren, die ich so gelesen habe. Und dazu zählt halt The Sweetest Oblivion von Danielle Laurie. Also wirklich, Leute, dieses Hörbuch, es ist wirklich so gut, diese Charaktere und ich weiß nicht, ich wollte es nicht weglesen. Ich lag hier auch wirklich, eigentlich muss ich jetzt auch schlafen, aber komm, ich höre noch so 10 Minuten. Und dann habe ich sie jetzt mal erweitert, noch 10 Minuten weiter. Und ach, es ist ganz toll. Also vielleicht hört ihr von mir auch nochmal, wenn ich da vielleicht ein bisschen mehr über das Buch rede. Sehr wahrscheinlich, so wie es gerade läuft. Und eine Sache, die mich überrascht hat, war Too Much von E.A. Dice. Habe ich als E-Book gelesen. Ist gar nicht so bekannt tatsächlich, aber ich habe es auf TikTok dann irgendwann gesehen. Dachte, oh, komm, ich probiere es mal. Und die hat so eine ganze Reihe geschrieben, das heißt die Hayes-Brüder und das ist sozusagen der erste Band. Ich habe Band 1 und 2 bis jetzt gelesen und ja, war auch total toll. Die Charaktere, die waren so toll geschrieben und auch diese ganze, dieser Spannungsaufbau. Und ja, es sind jetzt halt eher beides, ja, so ein bisschen Dark-Romance-Bücher und Romance-Bücher. Aber ja, die kann ich euch auf jeden Fall auch richtig gut empfehlen. Also, wenn ihr mal wieder was Gutes lesen wollt für zwischendrin, was so ein bisschen Dark-Romance ist, die beiden... Kann ich euch sehr ans Herz legen.
Ja, also bei mir, also ich habe eine ganz klare Rangliste. Und Platz 1 ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man von mir erwarten würde. Aber ich fange jetzt einfach mal mit Platz 3 mal an.
Ja.
Habe ich in meiner, also sind Sachen, die habe ich jetzt in meiner Jugend gelesen. Und ich denke da immer noch dran. Und ich möchte die auch eigentlich richtig gerne mal rereaden, weil ich fand die toll. Und zwar geht es da um die Plötzlich-Fee-Reihe von Julie Kagawa. Und ich fand die so toll. Also wenn das nicht die Definition von Page-Turner ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich bin durch die Reihe geflogen. Ich habe die Bücher eingeatmet. Das war insane. Die gesamte Story, also heutzutage würde man auch sagen, Tropes, Enemies to Lovers. Es ist einfach toll. Das Worldbuilding ist toll. Alles so ein bisschen angelehnt so an den Sommernachtstraum von Shakespeare mit dem Sommerhof und dem Winterhof und König Orion oder sowas. Mhm. Oberon heißt er so. Und ich fand das toll. Und es war so eine, also ich habe früher sehr viel Fantasy und so Feen und Elfen und ich fand das alles toll. Und also das finde ich immer noch toll.
Das und erinnert mich auch tatsächlich an, wenn man das mit heute mit den neueren Büchern an Akuta schon wieder.
Ja.
Oder an das neue Buch, was jetzt irgendwie kommt jetzt so eine neue Reihe raus.
Mhm.
Frag mich jetzt gerade nicht, wie die heißt. Ich habe hier The North Wind, genau, und dann kommt auch so, weißt du, Winter, Süden, Osten und so. Das erinnert mich irgendwie daran, aber es hört sich auf jeden Fall richtig cool an.
Ja, also es ist auch ultra cool und es war richtig gut geschrieben. Also der Schreibstil auch 10 von 10, einfach toll und es war ultra emotional auch und also ich bin in diese Welt eingetaucht und ich fand das toll.
Kann
ich
mir vorstellen.
Der zweite Teil ist die Night School Reihe, was für mich ein bisschen untypisch ist, weil das ist tatsächlich so Mystery Thriller mäßig. Aber ich fand das so toll. Also ich habe das gelesen, lass mich mal vielleicht 14, 15, 16 Jahre alt gewesen sein, ungefähr so.
Mhm.
Und ich denke immer noch über die Reihe nach, weil ich finde, die ist da so gut geschrieben und also auch Definition von Page-Turner ab der ersten Seite, du wusstest so, irgendwas ist hier komisch.
Mhm.
Und das hat sich durch die gesamte Reihe durchgezogen. Ich glaube, 5 Bände gibt es davon. Es hat sich durch die gesamte Reihe durchgezogen. Und also irgendwie ihr Bruder verschwindet und sie kommt dann auf ein Internat, weil sie so ein Problem-Teenager ist, wo es keine Handys gibt und sowas. Und dann gibt es da diese mysteriöse Night School und sie weiß gar nicht genau, was das ist. Und ja, also ich fand's toll und es ist also schon also auch knackig, also auch ein bisschen blutig gewesen und so und ja, fand ich persönlich, fand ich toll.
Hört sich aber irgendwie auch spannend an.
Es ist ultra so spannend gewesen. Ja. Es war ein Buch, das hat mir meine Mutter, das weiß ich noch, abends abgenommen, weil ich das immer in der Schulzeit gelesen habe, unter der Woche und ich mit Taschenlampe unter der Decke gelesen hatte und die war so, sag mal, geht's noch? Es ist spät in der Nacht, willst du nicht mal schlafen? Ich war so, nein, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, musste dann halt leider schlafen, aber das war so eine Reihe und die ist richtig toll. Ich fand's richtig toll.
Ja.
Und mein Platz 1, es wird Abstand die krasseste Geschichte, die ich jemals in meinem Leben gelesen bzw. gesehen habe. Und zwar geht es hier um Attack on Titan. Ich habe das angefangen zu gucken, tatsächlich die ersten beiden Staffeln damals. Da war ich auch so 16, 17, irgendwie sowas. Und so eine Geschichte. Ich frage mich bis heute, wie man sich sowas ausdenken kann, weil also du wirst da so in die Geschichte so ein bisschen reingeworfen und fragst dich die ganze Zeit so, warum gibt es Titanen, warum diese Mauer? Und so nach und nach werden dann immer so Sachen aufgedeckt und du wirst so ein bisschen gefüttert mit so ein bisschen Stoff. Und damals, als die zweite Staffel dann vorbei war, also der Typ, der Hajime Isayama, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat 10 Jahre lang gebraucht, um diese Geschichte zu vollenden. Und es ist ein Meisterwerk, weil so die Fragen, die sich da stellen, warum gibt es Titanen, wo kommen die her, warum fressen die Menschen? Also es ist ultra blutig, es ist krass. Aber alle Charaktere, auch Nebencharaktere, haben so eine Tiefe.
Mhm.
Das ist krass, es ist ultra emotional. Du hast so ein paar romantische Elemente, es ist actionreich. Und auch als Manga war das tatsächlich richtig gut. Also ich bin jetzt nicht so eine typische Manga-Leserin, aber ich fand's toll.
Ich sehe auch gerade, du blühst ja richtig auf, wenn du darüber erzählst. Ich finde es richtig toll, wie du das so.
Also ich finde es wirklich, also und das hat Plot-Twists wirklich, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das gelesen habe.
Ja.
Ja, also wie gesagt, ich kann es nur jedem am Herzen legen, ob ihr das guckt oder lest. Also gucken geht ein bisschen schneller.
Ja.
Aber es ist einfach krass von vorne bis hinten. Und wenn du das Ende verstehst, weißt du auch, warum das am Anfang so ist, wie es so ist. Also das ist so, der Kreis schließt sich quasi und das ist Meisterwerk. Ich fand das richtig gut bis heute. Also jedes Mal, wenn ich da so reinseppe, ich so, oh mein Gott. Gucken.
Ja.
Und dann guckt man auf einmal wieder die gesamten Staffel durch. Das ist echt, also du bleibst einfach hängen
dran. Ja.
Das ist krass.
Ich weiß nicht, also normalerweise sind so Mangas und sowas oder ne, es ist nicht so meins. Oder diese Animes, ich weiß nicht, ich kann damit einfach also nicht so viel anfangen. Das gibt auch keine genaue Grund oder Erklärung. Das ist einfach so, das catcht mich normalerweise nicht. Aber wenn du das so erzählst, denke ich mir so,
also ich muss sagen, das war auch so
interessant an.
Das war einer meiner ersten Mangas/Anime, die ich geguckt habe. Mhm. Und bei mir war das damals genauso. Und mir wurde das halt empfohlen. Ich war so, ach komm, guckst du mal rein. Und ab der ersten Sekunde, ich war so, wow, was geht denn da ab? Was ist da los? Warum ist es so, wie es ist? Titan, warum fressen? Also, und es wird halt alles so nach und nach aufgedeckt. Und wirklich diese Plot-Twists, ja, das ist das Krasseste, was ich jemals erfahren habe. Das ist schon, was der Typ sich ausgedacht hat. Frage ich mich, wie, ich weiß nicht, nachts komisch geträumt. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären.
Wer weiß, man muss ja nicht immer nachvollziehen können, glaube ich, woher die Leute ihre Handlung nehmen, solange es am Ende dann ein guter Page-Turner ist.
Ja, und das war es auf jeden Fall.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, mich freut das irgendwie, dass du darüber erzählst. Das,
also ich kann es wirklich nur am Herzen legen. Schaut euch mal so eine Zusammenfassung oder so ein Preview oder sowas an. Teaser-Trailer, es ist amazing.
Ja. Damit würde ich auch sagen, kommen wir langsam zum Ende.
Ja.
Wir haben jetzt einiges erzählt. Ihr habt einiges Wissen euch hoffentlich angelernt, wenn ihr es noch nicht vorher wusstet. So eine kleine Auffrischung aus der Schulzeit oder wenn ihr gerade in der Schule seid. Hier ein kleiner Crashkurs. Dann könnt ihr schon mal ein bisschen, wie sagt man, habt ihr ein bisschen Vorwissen schon mal. Ich würde sagen, wir lösen mal unser Minispiel auf vom Anfang, falls ihr es nicht vergessen habt. Genau.
Und zwar, wer hätte es gedacht, es war jetzt nicht sehr schwer. Es ging natürlich um Harry Potter und den Stein der Weisen. Weil man möchte sich natürlich, oder man fragt sich, warum sind die Dursleys denn so gerne so normal? Warum finden die das so gut? Oder die andere Frage, was ist denn nicht normal oder wer ist denn nicht normal? Ja. Und zack. Page-Turner, du willst wissen, was los ist.
Genau, ja. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur geguckt. Shame on you. Aber ich kann es verstehen. Shame on you. Allein an den Verkaufszahlen.
Ja.
genau. Ansonsten würde ich sagen, unsere Buchempfehlungen sind diesmal, ich glaube,
sehr deutlich.
Genau, und wie gesagt, bei mir meine Dark Romans Empfehlung.
Wir wissen Bescheid.
Ja. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die nächste Folge.
Genau, kümmern wir uns um die Frage, welches Buch passt zu welcher Jahreszeit, beziehungsweise so, welches Buch wärmt euch im Winter die Herzen oder welche Geschichten blühen im Frühling auf. Und damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Und dazu wird es dann auch ein paar Umfragen geben auf Instagram. Da heißen wir
Next Chapter Chats.
Auf TikTok heißen wir
Next Chapter Chats.
Auf YouTube heißen wir
Next Chapter Chats.
Und überall, wo ihr diesen Podcast hören könnt, heißen wir
Next Chapter Chats. Also schaltet auch nächste Folge wieder ein und nehmt fleißig an der Umfrage teil. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Genau.
Tschüssi.
Tschüss.